Und gehen der Frage nach, was sind denn die Kennzeichen einer gesunden oder einer lebendigen oder eben einer vitalen Gemeinde? Wir haben schon über verschiedene Themen nachgedacht. Heute geht es um folgende Gedanken. Wir erkennen, was Jesus heute von uns möchte. Mit diesem Titel, der ja aus einer Gemeindebaustudie stammt, das fordert mich heraus, das provoziert mich. Denn wüsste ich einfach, wie man herausfinden kann, was Jesus heute gerade von uns möchte, dann würde ich ein Buch schreiben und es vermarkten. Und wenn jemand so ein Buch vermarkten würde, wäre ich skeptisch und würde es vermutlich nicht kaufen. Denn ich bin nicht so sicher, ob uns Rezepte helfen. Vielleicht beim Mittagessen, aber hier glaube ich nicht. Zweifelsfrei habe ich, und ich möchte nicht vereinnahmend sein, aber ich behaupte, viele von uns haben diese Sehnsucht, den Wunsch, das Ziel, ich möchte doch erkennen, was Jesus heute von dir und mir möchte und im Miteinander als Gemeinde, was Jesus von uns möchte als Gemeinde. Und wer ab und zu in der Gebetsstunde war, kennt vielleicht eines meiner Herzensgebete: Jesus, dein Auftrag hat sich nicht verändert, aber zeige uns, wie wir es in dieser Zeit, in dieser Art und Weise tun können, wie es heute entspricht. Das ist eins meiner häufigen Gebete. Wir könnten jetzt ein ganzes Tagesseminar machen, ein Wochenendseminar zu diesem Thema. Wie erkennen wir, was Gott von uns möchte? Wir würden darüber nachdenken, über hörendes Gebet, würden in der Bibel lesen, erkennen, wie Gott ganz vielfältig geredet hat durch sein Wort in der Bibel. Wir würden auch etwas hören von Gottes Geist, von vielleicht von prophetischem Reden und Gebet. Davon, dass Glaube praktisch sein will, dass im Gehen von Schritten vielleicht Gottes Wille erst erkennbar wird. Und bei all dem Bemühen ist es immer ein Geschenk, wenn Gott sich offenbart. Wir haben nichts in uns, das Gott zwingen könnte, dass er redet. Das macht uns abhängig. Wir sind abhängig von einem Gott, dass er mit uns redet. Nicht weniger wünsche ich mir immer wieder. Und es ist ein Gott, der immer wieder redet. Ich möchte gerne dem ein bisschen nachdenken. Wie geht denn das? Herausfinden, was Gott von uns als Gemeinde möchte heute. Ein erster Schritt: Gehorsamsbereitschaft als Grundhaltung. Immer wieder hören wir von Menschen und von der Spannung, wie Menschen in der Bibel mit Gott verhandelten, redeten. Ich denke eben ans Buch Richter, Gideon, das mit der Wolle. Die Bitte dort zeuge nicht von Unglauben oder Sensationslust, sondern er ringt drum: Gott, willst du das wirklich? Zeige es. Aber ich bin überzeugt, Gideon fragt nicht einfach, was möchte Gott, und dann ist es ihm egal, sondern er ist gehorsam. Denn er hat bereits zuvor angefangen, die Heerscharen bereit zu machen, aufzustellen, und fragt Gott noch einmal: Habe ich dich richtig verstanden? Aber Gideon bleibt nicht auf dem Sofa sitzen und sagt: Lieber Gott, was möchtest du? Dabei sind wir mit bei einer wichtigen Feststellung für uns heute. Wenn wir erkennen wollen, was Jesus von uns möchte, ist unsere Grundhaltung des Gehorsams gefragt, Gott ohne Bedingung zu gehorchen. Ich denke, dass wir Gott in der Regel nicht einfach so konsultativ mal fragen können, was möchtest du? Und weißt du, mich interessiert es ein bisschen und dann mache ich wieder, was ich will. Nach Gottes Willen fragen ist anders wie ein Kleiderkatalog zu blättern und auszusuchen, was wir wollen. Oder den Franz Karl Weber Katalog vor Weihnachten, der jetzt dann in die Häuser kommt für die Kinder. Sein Führen, sein Leiten, sein Reden zielt immer auf Beziehung ab, zielt immer auf Nachfolge ab. Vor vielen Jahren gab es die Jahreslosung, hilf uns zu hören, wie ein Jünger hört. Ja, wie hören Jünger? Dienstbereit, handlungsbereit, zu vernehmen und zu tun, was ihr Herr sagt. Das ist das Kennzeichen eines Jüngers, auf den Herrn zu hören, von ihm zu lernen und das zu tun, was er sagt. Vergessen wir nicht, dass wir Jünger bei Jesus sind. Bei Gideon war besonders der zweite Durchgang ungewöhnlich, dass die Wolle trocken bleibt. Denn Wolle saugt normalerweise Tau auf wie ein Schwamm, wie ein vergessenes Frottetuch draußen im Zelt oder auf dem Balkon. Das bleibt nicht trocken über Nacht. Und Gott schenkt das Wunder. Aber Gideon wartet nicht passiv das Wunder ab, sondern er wird tätig. Er geht nicht auf Nummer sicher und bleibt sitzen, sondern er steht auf, er macht sich bereit und fragt Gott noch einmal, habe ich dich richtig verstanden? Gib mir ein Zeichen. Ich stelle eine These auf, die eine Frage ist. Kann es sein, dass Gott uns oft im Gehen von Schritten zeigt, was er möchte. Und oft erst, wenn wir Schritte gehen, eine Türe aufmacht oder verschließt. Darum die Ermutigung, wenn dir etwas wichtig wird, geh Schritte. Ein fahrendes Auto ist einfacher zu lenken wie ein stehendes Auto. Geh Schritte, ob mit oder ohne Auto. William McDonald sagte folgendes mal, eines in meinem Leben bedauere ich, dass ich kein Tagebuch darüber geführt habe, über die wunderbaren Gebetshörungen und Gottes wunderbare Führungen. Ich weiß nicht, wer von euch Tagebuch schreibt, ich nicht. Ich mache das 2 Tage und dann vergesse ich's. Aber ich mache euch immer wieder beliebt. Notiert Dinge, die Gott schenkt, die Gott redet. Ich erinnere euch wieder daran, Schätze, die Gott schenkt im Acker, zu sehen, zu notieren, zu teilen, auch mit dem Buch hinten. Es geht nicht um das Buch. Bücher gibt es genug. Aber es geht darum, diese wunderbaren Führungen, diese Gebetserhörungen einander zugänglich zu machen. Übrigens, ich füge ganz kurz und spontan ein kurzes Zeugnis ein, auch wenn die Predigt dadurch 2 Minuten länger wird. Vor vielen Wochen war Katrin Bie hier im Gottesdienst und sie hatte Gäste dabei bei sich, ich meine aus dem Iran. Und wir haben versucht, so mehr schlecht wie recht alles zu übersetzen mit unseren Handys und Hilfsmitteln. Und die Frau, die hier war, die kannte Jesus bisher nicht und sie ging nachher raus auf dem Weg zum Flughafen in ihre Heimat und hat nach dem Gottesdienst ihr Leben im Auto Jesus übergeben. Neues Leben ist geworden. Durch Gottes Geschenk. Es hat sie so berührt, was sie hier erlebt hat. Und jetzt machen wir uns nicht eine eigene Krone, sondern sie gehört Jesus. Was Jesus hier geschenkt hat. Und eines ihrer ersten Gebete als neugeborener Nachfolger von Jesus war, Jesus schenkt, dass ich mein Flugzeug nicht verpasse in meine Heimat. Weil die Zeit schon etwas knapp war. Und am Flughafen hat sie jemanden getroffen, der gesagt hat, liebe Frau, gehen Sie dort, dort ist Ihr Flugzeug. Hat ihr schon einen Weg gewiesen. Und ihr Flug hatte etwas Verspätung. Sie setzte als letzte Person ihren Fuß ins Flugzeug, die Türe ging zu und sie erreichte ihren Flug nach Hause. Ich kenne die mehr Umstände von dieser Geschichte nicht, aber es berührt mich. Das sind Schätze. Und ich bedauere es, dass ich kein Tagebuch führe über die wunderbaren Gebetserhörungen und Gottes wunderbare Führungen. Lasst uns wenigstens punktuell solche Dinge einander sagen. Das andere hören wir genug, was alles doof ist und schrecklich ist und nicht geht und andere besser machen sollten. Lasst uns ein neues Lied singen, Gott zur Ehre. Das war der Exkurs, ich gehe zurück zum Manuskript. Ein zweiter Gedanke für heute Morgen. Wenn Gott nicht außergewöhnlich führt, tun wir das Normale. Wir entdecken vielleicht neu unseren Kernauftrag, unsere Berufung neu. Wenn wir erfahren wollen, was Jesus heute von uns möchte, besteht die Gefahr, dass wir das vernachlässigen, was Jesus schon gesagt hat. Hier zum Beispiel. Wenn wir nur auf das Spektakel warten, aber das, was Jesus schon lange gesagt hat, vergessen. Im Alten Testament hat Gott dem Volk die Tora gegeben. Und immer wieder hat Gott auch durch Propheten, durch Leiter gesprochen. Aber es gab ganz viel und lange Zeit, da hat Gott nicht über Propheten geredet, sondern da war einfach sein Wort da. Zum Beispiel zwischen dem letzten Buch im Alten Testament, bis Jesus kam, vergingen 400 Jahre. Das sind 5 bis 6 Generationen. Da gab es keine Propheten, da gab es keine besonderen Redner, da hat Gott einfach geredet durch sein Wort. Es ist nicht so, dass Gott nicht geredet hat, aber durch sein Wort und nicht durch Propheten. Und was im Alten Testament vielleicht das Gesetz war, sind für uns die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir heute erkennen, was Gott mit der Gemeinde, mit uns will, dann ist es gut, uns zu erinnern, was hat dann Jesus schon gesagt? Was ist unsere Kernberufung? Ich sehe mit euch einen bekannten Text an. Und Jesus trat zu ihnen, Matthäus 28, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn wir über Gottes Willen für heute nachfragen, dann ist es gut, diesen Text vor Augen zu haben. Das macht PowerPoint so einfach, den Text vor Augen zu haben. Bevor wir darüber nachdenken, was wir tun sollen, ist es gut zu wissen, warum. Warum tun wir etwas? Weil Jesus gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist das Warum. Lassen wir dieses Warum weg, wird vieles, was wir tun, zur leblosen Aktivität, zur frommen Beschäftigung. Warum sollen wir missionieren, bejüngern? Weil Jesus alle Macht hat. Sonst könnten wir einpacken und unser Hobby pflegen. Gemeinde ist mehr wie Hobby übrigens. Weil Jesus alle Macht hat, darum tun wir, was wir tun. Diese Frage darf man auch mal in der Gemeinde stellen. Warum tun wir, was wir tun? Warum machen wir Bibelstunde? Warum haben wir Hauskreise? Warum gibt es einen oder keinen Chor mehr? Warum gibt es einen Ukrainertreff? Warum machen wir biblischen Unterricht? weil Jesus alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Sonst wäre unser Wort leeres Wort. Vielleicht vergessen wir manchmal das, was Jesus in seinem Missionsauftrag an die Jünger sagt, dass er nicht zuerst sagt, was sie tun sollen, sondern warum. Ich lade dich einmal ein zu fragen, warum tust du das, was du hier in der Gemeinde oder anderswo in der Gemeinde tust, warum tust du das? Weil es schon immer so war, weil es halt sonst niemand gemacht hat, damit du deine Ruhe hast. Warum machst du das? Oder warum tust du etwas nicht mehr? Als zweites sagt Jesus, wie wir es tun sollen. Hingehen und Jünger machen. Es ist eine grundsätzliche Bewegung der Gemeinde, hinzugehen. Darum heißen wir Gemeinde. Weil wir gehen. Eine grundsätzliche Bewegung. Ich glaube, dass hierin kleinere, auch zum Teil jüngere Gemeinschaften in unserer Zeit etwas neu entdeckt haben, dass sie oft hingehen ins Dorf, zu den Leuten, in die Kneipen, auf den Campingplatz und was es auch immer gibt. Ich lade euch ein, einen kurzen Clip zu sehen, ist nicht von mir, ist von einer neueren Gemeindebewegung. Und vielleicht kommt es etwas überheblich herüber, weil man verstehen könnte, sie haben jetzt endlich entdeckt, wie man es richtig macht. Ich sehe es nicht so. Aber es motiviert und fordert mich heraus. Ich lade euch ein, diesen Clip zu sehen.
Am Anfang war Jesus. Der suchte sich Freunde, man nannte sie Jünger. Bevor Jesus sich zurückzog, gab er ihnen noch einen Auftrag. Geht zu den anderen, ladet sie ein, macht sie zu Jüngern. Alle. Puh. Das war gar nicht so einfach, aber sie taten es und immer mehr Menschen glaubten an Gott und es entstand die Kirche. Keiner wusste genau warum, aber über die Jahre hinweg zog man sich in eine Art Burg zurück. Die war eindrucksvoll, bot Heimat und Sicherheit. Und während sie so in ihrer Burg lebten, fiel einigen auf, dass es außerhalb der Burg viele Menschen gab, die schutzlos waren und es dort ganz schön rau zuging. Und sie taten ihnen leid. Da erinnerten sie sich wieder an ihren Auftrag. Und sie berieten sich. Und einer hatte die Idee. Wir laden sie zu uns ein. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön traurig. Dann hatte einer die Idee. Wir machen ein cooles Programm. Wir nutzen neue Medien. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön frustrierend. Und sie hatten die Idee. Wir machen da draußen einen Event. Sie hatten viel Spaß zusammen. Doch nur wenige kamen mit. Nun, das war diesmal nicht ganz so traurig. Aber einige wollten mehr. Sie hatten eine revolutionäre Idee. Sie gingen los, nicht nur ein bisschen, nein, ziemlich weit raus. Mitten hinein zu den anderen. Und dort blieben sie. Mit ihren neuen Freunden sprachen sie über ihre Interessen und irgendwann auch über Jesus. Und das Ergebnis war eine frische Form von Kirche. Und sie hatten einen Grundsatz. Keinen Rückzug mehr.
Ein niedliches Video von der Darstellung, aber vom Inhalt nicht einfach leicht beiseite zu schieben. Natürlich dürfen wir auch mal sagen, komm zu uns. Aber im Grunde ist es eine Gemeinde. Und ich habe mich gefragt, sind wir noch Gemeinde? David Bosch hat ein dickes Buch geschrieben. Oder ist Theologe und es ist ein Buch, das man nicht auf dem Nachttisch lesen kann. Weil man viele Sätze viermal lesen muss, bis man versteht, was er sagt. Aber dieses Buch Mission im Wandel ist zu einem Standardwerk geworden für viele Bibelschulen und theologische Ausbildungen. Auch für die Missionsarbeit. Und er hat über die erste Gemeinde geschrieben, was auch ihre Herausforderung war. Ihr könnt den ganzen Abschnitt nachlesen, habe es euch abgedruckt. Aber ich möchte euch einen Auszug davon lesen. Auch in der frühen Kirche, in den ersten Gemeinden, war nicht alles in Ordnung. Man muss nur den Korintherbrief lesen oder die sieben Sendschreiben der Offenbarung. Die erste christliche Gemeinde war weit weg von einem Ideal, so wie wir es heute auch sind. Die erste Gemeinde, ein Kernsatz, die erste Gemeinde hörte auf, eine Bewegung zu sein und wurde zu einer Institution. Es bestehen wesentliche Unterschiede zwischen einer Institution und einer Bewegung. Die eine ist konservativ, die andere progressiv. Die eine mehr oder weniger passiv, die andere aktiv. Die eine beeinflusst eher und die andere wird beeinflusst. Die eine wendet sich der Vergangenheit zu, die andere der Zukunft. Die eine ist ängstlich, die andere bereit, Risiken auf sich zu nehmen. Die eine bewacht die Grenzen und die andere überschreitet sie. Im Lauf der Zeit verbrauchten innerkirchliche Belange und den Kampf ums Überleben als Gemeinde mehr und mehr Energie von uns Christen. Die Gemeinde blieb nicht Bewegung, sondern wurde zur Institution. Was sind wir als EGW Ostermundigen? Bewegung oder Institution? Von der Definition sind wir Bewegung. Es heißt nämlich in einem Schriftstück des EGW, wir sind eine Bewegung, und dann heißt es auch innerhalb der reformierten Landeskirche. Wir sind eine Bewegung. Das gefällt mir. Hoffentlich oder ringen wir darum, dass wir als Gemeinde nicht nur eine Komm-Struktur haben, sondern auch eine Geh-Struktur. Wir gehen zu den Menschen. Liebe Geschwister, ich kenne es ja selber. Wenn wir Komm-Struktur leben, heißt es, ich sitze in der Sicherheit und die anderen in der Welt sollen ihre Sicherheit verlassen, zwei Türen durchschreiten, bis sie in der gefährlichen Gemeinde sind. Aber wir haben unsere Sicherheit. Gehstruktur ist gefährlich für uns. Wir verlassen unsere Sicherheit und lassen uns auf die Menschen ein. Aber wir wollen es tun, weil Jesus unsere Sicherheit ist. Einladungen sind wichtig, aber Aussendung ist nötig. Geht hin, sagt Jesus. Das gilt nicht nur für andere Kontinente, das gilt auch hier. Geht hin. Was sollen wir tun? Ich komme nochmals zu diesem Matthäus-Text zurück. Was sollen wir als Gemeinde tun? Jünger machen. Ist das eine theoretische Sache für Bibelschulen? Und Bibellehrer? Ich glaube nicht. Jesus war vor allem mit seinen Jüngern unterwegs. Überlegen wir kurz, was hat Jesus gemacht mit den Jüngern? Er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen spaziert, er hat bei ihnen geschlafen, er ist Schiff gefahren, er hatte Städtereisen gemacht nach Jerusalem. Jesus machte Jünger und redete mit ihnen über den himmlischen Vater. Die Werkzeuge zum Jüngermachen nennt Jesus so: indem ihr tauft und sie lehrt, zu halten und zu bewahren, was ich euch gesagt habe. Dürfen alle Christen andere Christen taufen? Oder ist es hier ein Wort in Matthäus 28 an Pastoren? An die hoffentlich auch. Wer Jesus nachfolgt, das ist meine Haltung, wer Jesus nachfolgt und getauft ist, darf auch andere taufen. Natürlich soll nicht Wildwuchs sein. Aber es gibt noch etwas, was vor der Taufe kommt. Menschen zu Jesus einladen, zum Glauben führen, begleiten, auf dass jemand Jesus annimmt und von Neuem geboren wird. Und dann ist die Taufe der Ausdruck von dem, was passiert ist. Das ist nicht exklusive Pastorenarbeit. Hoffentlich auch, aber nicht nur dort. Und dann steht hier noch das Wort bewahren und halten. Ich verstehe es nicht so, wenn du es hast, schließ es in deinem Tresor ein, darum habe ich einen Tresor, und versteck es, dass es niemand nimmt. Nein, ich verstehe es so wie Maria, als der Engel mit ihr redete, sie bewahrte es in ihrem Herzen. Das ist nicht ein Tresor, das niemand stiehlt, sondern es ist das, was mich antreibt, das, was mich bewegt, das, was mich erfüllt und beflügelt. Abschließend für heute einen Blick zurück in eine bewegende, herausfordernde Zeit der Israeliten damals in der Wüste mit Mose. Ich finde Mose cool als Leiter. Ich wäre gern bei ihm mal in einen Kurs gegangen. Er hatte auch den Auftrag, Gottes Volk zu leiten und tagesaktuell zu sagen, was Gott heute für uns will. Und Mose hatte auch Stolpersteine. Als sie kein Wasser hatten, bekam Mose und Aaron den Auftrag, mit dem Felsen zu reden. Und Mose war sich gewohnt zu reden. Und er nahm den Stab und schlug auf den Felsen. Zweimal die gleiche Situation, aber Mose soll anders handeln. Jetzt komme ich zu uns. Tradition sagt, was man immer schon gemacht hat. Das funktioniert auch jetzt. Aber Gehorsam war gefragt. Nicht, was hat immer funktioniert, sondern was sagt Gott in dieser Situation? Gewohnheiten sind gut, ich mag gute Gewohnheiten. Aber Tradition ist nicht immer gleichzusetzen mit Gottes Willen. Er erfordert manchmal auch, Dinge anders zu machen, anders als bisher, sogar anders zu machen als Dinge, die wirklich funktionierten. Das ist das Verrückte. Nicht nur Dinge anders zu machen, die nicht funktionierten, das ist einfach, sondern Dinge, die gingen, jetzt anders zu machen. Immer wieder musste Mose lernen, auszuhalten, dass er es nicht allen Israeliten recht machen konnte. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung. Als Leitende, als Gemeinde müssen wir lernen, wir können es nicht allen Menschen recht machen. Aber wir wollen uns von Gottes Geist leiten lassen, Gehorsam einüben, bekennen auch, wo es nicht gelungen ist. Wir wollen gemeinsam ein Gespür entwickeln, wohin die Reise geht. Dazu haben wir uns auch getroffen als Spurgruppe. Und ich glaube, auch wenn die Spurgruppe nicht einen Auftrag jetzt aktuell noch hat, ich glaube, die Spurgruppe ist noch nicht zu Ende. Wo hat Gott eine Spur für uns gelegt? Ich möchte es lernen, Prioritäten für die Mission zu setzen. Ich sage es mal so. Alles, was wir tun, soll der Mission dienen. Vom Abwasch in der Gemeinde bis zum Regeln der Technik. Das Leiten in Veranstaltungen, das Beten füreinander, das Grüßen aller Menschen, die hier reinkommen, ist Mission. Nicht nur an einzelnen Tagen, an einem Herbstmerit ist Mission. Wir tun alles wegen Jesus. Warum? Jetzt habe ich es ausgeblendet. Weil Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Darum tun wir es. Was sollen wir tun? Wir wollen erkennen, was Jesus von uns heute will. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Amen. Ich bete. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort und zwar vieles drin, was uns vielleicht herausfordert. Ich sehne mich nach deinem Reden und das Erkennen, was heute dran ist. Und du kennst mein, du kennst unser Gebet. Dein Auftrag für uns hat sich nicht verändert. Hilf uns zu erkennen, wie wir das, was du meinst, heute leben können. Jesus, du hast uns geredet. Hilf, dass wir das, was von dir war, in unserem Herzen bewahren, mitnehmen und dass du uns veränderst. Wir haben es nötig und wir danken dir für deine Liebe, für deine Treue, dass dir alle Macht gegeben ist. Amen.